Stell dir vor, du hast einen Chef oder dein Chef kommt zu dir, vielleicht hast du sogar wirklich einen, dann fällt es dir leicht, das vorzustellen, aber auch wenn du keinen hast, kannst du dich entweder daran erinnern, wie es war, als du noch einen Chef hattest oder wie es wäre, wenn du einen hättest. Ich glaube, das kann man sich trotzdem gut vorstellen. Jetzt kommt dein Chef zu dir und sagt, hey, hör mal her, ich habe eine neue Aufgabe für dich. Umschulen ist angesagt. Man lernt ja heutzutage nicht einmal im Leben den Job, den man dann für alle Ewigkeit macht, sondern man muss immer mal wieder sich neu qualifizieren, Zusatzausbildungen machen und so weiter. Umschulung ist angesagt, sagt er. Und was sagst du dann? Sagst du dann, ach super, ein Karriereschritt. Was soll ich machen? Was ist meine neue Aufgabe? Wo gibt's Fortbildungen und so weiter? Oder sagst du vielleicht, oh, was Neues lernen. Ich habe mich doch so gut eingearbeitet und da kenne ich mich jetzt auch aus. Und bei was Neuem, das kann ich wahrscheinlich gar nicht so gut und so. Und was sagst du denn, wenn dein Chef zu dir herkommt und dir nicht nur eine neue Aufgabe vorstellt, sondern vorher dir in die Augen schaut und dich sogar noch fragt, sagt, schau mich mal an, findest du das eigentlich gut, wie ich das, was ich mache? Schätzt du mich? Liebst du mich? Liebst du mich mehr als die anderen hier? Liebe Gemeinde, Petrus wird umgeschult in der Geschichte, die wir gerade eben gehört haben. Das hat er schon mal erlebt, dass Jesus ihn umschult, in eine neue Aufgabe ruft. Es war auch da am See Genezareth, wo er eigentlich als Fischer war. Und als Fischer hieß ja damals für ihn, rausfahren mit dem Boot, mit Netzen und so, Fische fangen. Und dann kam Jesus damals zu ihm und hat gesagt, du sollst jetzt Menschenfischer sein. Eine neue Aufgabe. Die hatte so ein bisschen was mit seiner alten Aufgabe zu tun. Also Menschenfischer, klar, es geht darum, andere einzufangen oder irgendwie zusammenzubringen, wobei Menschenfischer dann doch auch relativ anders ist, wie jetzt mit dem Boot rausfahren und Netze auswerfen und Tische und Fische fangen und so weiter. Also gut. Aber er hat sich darauf eingelassen, er wurde Menschenfischer. Und jetzt sitzt er wieder an diesem See und wieder sitzt Jesus bei ihm und er schaut ihn dann an und sagt, hey, du hast eine neue Aufgabe. Umschulung ist angesagt. Und er guckt ihn an und fragt ihn erstmal, liebst du mich? Und dann kommt die neue Aufgabe, weide meine Schafe. Dreimal fragt er das, liebst du mich? Und da steckt ganz schön viel drin in dieser Frage. Ist schon interessant, dass Jesus ihm diese Frage stellt, bevor er ihn in eine neue Aufgabe schickt. Ein Hirte zu sein, Schafe zu weiden, das ist ja wirklich was ganz anderes. Also nochmal für einen Fischer vielleicht nochmal eine größere Herausforderung als Menschenfischer zu sein. Eine neue Aufgabe, Hirte zu sein, das ist ja wirklich was ganz anderes. Vorher fragt Jesus, aber liebst du mich? Und da drin steckt sowas wie, vertraust du mir? Was empfindest du eigentlich mir gegenüber? Wenn Petrus ihn liebt, wenn Petrus Jesus vertraut, dann kann er sich sicher sein, dass dieser neue Auftrag, in den Jesus ihn stellt, ein guter für uns ist. Und so lässt sich Petrus auch diesmal umschulen. Er wird umgeschult für die Aufgabe nach der Auferstehung. Er sagt an der Stelle nicht, oh danke, aber Menschenfischer, das war eigentlich schon genug Umschulung für mich, das kriege ich noch hin, aber Hirte, hui, 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 Hirten, das ist ja so gar nicht mein Bereich und entspricht nicht meinen Gaben und so. Nee, er lässt sich drauf ein, lässt sich umschulen. Obwohl es jetzt gar nicht mehr ums Einfangen geht, sondern mehr ums Weiden, obwohl das für ihn sicherlich was Neues ist. Er wird dann tatsächlich eher sowas wie ein Hirte in den frühchristlichen Gemeinden, während der Paulus einer ist, der eigentlich eher wie ein Fischer ist in den frühen christlichen Gemeinden. Der reist ja durch die Lande und fischt Menschen und bringt sie zu Jesus und gründet Gemeinden und so. Das ist eher die Menschenfischer-Aufgabe. Dagegen ist der Petrus dann eher einer, der zusammenhält, der die Jesus nachfolgen, führt, der sie immer wieder zu dieser Botschaft vom Lebenswasser bringt und auch guckt, dass es nicht irgendwie verunreinigt wird und so. Er lässt sich umschulen. Aus dem Fischer, aus dem Menschenfischer, wird der Hirte. Und heute, liebe Gemeinde, werden wir umgeschult, Sie und ich, von Petrus. Denn aus dem Auszubildenden in Sachen Hirtenkunde ist irgendwann ein Meister geworden. Wie das manchmal so ist, am Anfang ist man Schüler und dann wird man irgendwann selber zum Lehrer. Und so ist es bei Petrus in dieser Aufgabe auch. Der inzwischen erfahrene Gemeindehirte, Petrus, der schreibt nämlich einen Brief, den ersten Petrusbrief, und in dem ruft er dazu auf, dass andere auch Hirten werden. Das ruft er damals die Menschen auf, die es gelesen haben, und wir lesen es gleich auch, und damit ruft er uns auch auf. Und er tut es gar nicht wie so ein Dozent, indem er sagt, hört mal her, so und so geht es, und er stellt sich jetzt nicht über uns, sondern gleich am Anfang sagt er, dass er mit uns auf eigener einer Ebene steht, werdet ihr gleich sehen, dass er einer ist wie wir, aber dass wir doch auch Schafe weiden sollen, so wie er. Ich lese uns mal den Text vor. 1. Petrus 5, die Verse 1 bis 4. Da schreibt der Petrus Folgendes. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste, da merkt ihr es schon, gell? Ich stehe nicht irgendwie hierarchisch groß über euch, sondern ich bin einer von euch. Aber euch ermahne ich und erzeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbar werden soll. Und jetzt kommt der Auftrag. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Und achtet auf sie. Nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Nicht als solche, die über die Gemeinde herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn der Erzhirte erscheinen wird, die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. An die Ältesten schreibt er das, liebe Gemeinde. So steht es hier in diesem, am Anfang von diesem Text. Die Ältesten ermahnt er. Und schnell ist man dabei, wenn man diesen Text liest, dass man das als eine Art Funktionsbezeichnung liest. Die Ältesten, im Original steht da Presbyteroi. Manchmal sagt man auch heute Presbyter zu den Gremien, die eine Leitungsaufgabe haben in der Gemeinde. Bei uns würde man sagen Kirchengemeinderat oder so. Das sind die Ältesten. Der Ältestenrat heißt es manchmal auch. Das versteht man da schnell drunter. Viele neuere Übersetzungen schreiben an dieser Stelle auch tatsächlich die Gemeindeältesten, dass Petrus das an die Gemeindeältesten schreibt. Ich bin heute ganz bewusst bei der Luther-Übersetzung geblieben, weil der nur von den Ältesten schreibt und weil man Presbyter tatsächlich auch nur übersetzen kann als die Ältesten oder Älteren. Das mal ganz grundsätzlich. Ich glaube, man liegt nämlich falsch, wenn man denkt, es geht da nur um die, die eine besondere Aufgabe in der Gemeindeleitung haben. Eben ein Amt als gewählte Kirchengemeinderäte, Presbyter oder Ältestenräte. Weil man dieses Wort tatsächlich auch einfach nur als Ältere übersetzen kann. Und es gibt noch einen zweiten Grund, der mich viel mehr noch dazu bringt. Wenn man da weiterlesen würde, direkt danach geht es nämlich im nächsten Vers weiter mit die Jüngeren aber oder die Jüngsten. Und dann sagt er denen, dass die sich unterordnen sollen und so weiter. Und wenn man das nebeneinander stellt, es gibt in der Gemeinde weder damals noch heute eine Funktion, die die Jüngeren beschreibt. Also es gibt nicht in der Gemeinde die Ältesten, die die Verantwortung haben und alle anderen sind dann die Jüngsten oder die Jüngeren. Das gab es damals nicht und das gibt es heute nicht. Und deshalb glaube ich, dass Petrus hier ganz bewusst Ältere und Jüngere gegenüberstellt. Also vielleicht wirklich Ältere, die mehr Lebenserfahrung haben, mehr Alter schon auf dem Buckel haben und die Jüngeren, die neu sind. Und vielleicht, ich vermute mit einer bisschen anderen Richtung noch, nämlich, dass die Älteren hier die sind, die schon lange in der Gemeinde dabei sind, die Glaubenserfahrungen haben, die was weitergeben können, die mit Jesus schon viel erlebt haben. Im Gegensatz zu den Jüngeren, den Neulingen, so kann man das auch übersetzen, die neu dazukommen in die Gemeinden. Um die geht's heute. Ich finde es ganz interessant, dass es mit Älteren und Jüngeren manchmal gar nicht nur am Lebensalter festgemacht werden kann. Bei uns zum Beispiel im Jugendkreis ist es so, da spricht man auch von Älteren und Jüngeren. Also ich war neulich mal wieder in der Besprechung mit dabei und da schwätzt man immer von den Älteren im Jugendkreis und den Jüngeren und ich finde es immer ein bisschen lustig. Ich muss da immer ein bisschen lachen, weil die natürlich aus meiner Perspektive alle jung sind. Ja? Und das ist dann schon nett, wenn es dann heißt die Älteren und dann die Jüngeren und so. Aber genau, das war wahrscheinlich schon immer so im Jugendkreis, dass die Älteren und die Jüngeren gab und in anderen Gruppen ist wahrscheinlich genau das Gleiche. Da geht es einfach darum, wie das Miteinander auch irgendwie ist. Die einen sind auch für die anderen irgendwie halt die Älteren oder die Jüngeren, die neuer dazukommen, neu dabei sind. Und als solche haben die Älteren eine besondere Rolle und die Jüngeren eben auch. Die Älteren meistens, dass sie eine besondere Verantwortung mitbringen für die Jüngeren. So ist es auch, egal ob im Jugendkreis oder sonst wo, wenn man von Älteren und Jüngeren spricht. Und ich glaube, dass wir diesen Text so lesen müssen, dass das an die Ältesten geht, im Sinne von die Glaubenserfahrungen haben, die schon lang in der Gemeinde dabei sind. Und deshalb kommt ihr, liebe Gemeinde, auch heute nicht so einfach da raus. Ihr könnt euch jetzt nicht hinsetzen und sagen, naja, jetzt höre ich mir die Predigt mal an, geht ja sowieso nur an der Kirchengemeinderat und nach der Predigt überlege ich mir dann mal, ob unser Kirchengemeinderat es richtig macht oder nicht. Nein, ihr seid ganz genauso angesprochene als die, die im Glauben erfahren sind, anderen gegenüber älter sind. Und das hat nichts mit dem Alter unbedingt zu tun. Also natürlich ist man, wenn man älter ist, hat man wahrscheinlich schon mehr Erfahrungen im Glauben gemacht. Aber es gibt durchaus wahrscheinlich auch Ältere, die vielleicht Neulinge sind. Und es gibt vielleicht auch Jüngere, die schon sehr erfahren sind im Glauben und in dem Sinn eben auch als Ältere sich angesprochen fühlen können. Also so, glaube ich, müssen wir diesen Text erleben. Glaube ist nie nur für einen selber da, sondern Glaube ist immer, stellt uns immer in der Verbindung, in ein Verhältnis mit anderen. Und deshalb sind wir im Glauben immer, entweder die können wir zu den Jüngeren, wenn wir neu dazukommen, oder eben dann zu den Älteren, die mit ihrer Erfahrung anderen was weitergeben können. Wenn du so willst, automatisch Influencer sind, weil sie das mitbringen, was andere beeinflusst. Glaube ist nicht nur eine Beziehung für jeden persönlich mit Gott, sondern auch eine Beziehung untereinander. Und das heißt ja da, weidet die Herde Gottes. Also ihr sollt Hirten werden. Lasst euch mal heute zu Hirten umschulen. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Vielleicht fangen wir damit an, dass ihr euch mal überlegt, wer eigentlich das ist, den euch Gott anbefohlen hat. Wer könnte das denn sein? Für wen könnt ihr dieses geistliche Amt des Hirten ausüben? Vielleicht sind es für manche ihre Kinder oder ihre Enkelkinder. Vielleicht sind es für manche Patenkinder, die ihnen anbefohlen sind von Gott, für die man geistlich irgendwie Hirte sein könnte, die Erfahrung weitergibt. Vielleicht sind es andere in der Nachbarschaft, in der Gemeinde. Manche von euch haben Schülerinnen oder Schüler oder Menschen, die man pflegt. Könnte auch jemand sein, der einem anbefohlen ist. Manche haben im Beruf eine Abteilung, die sie selber leiten, denen sie tatsächlich was zu sagen haben. Wie ist man denen eigentlich Hirte? Seid wie Hirten. Weidet die Herde Gottes, weidet die, die euch anbefohlen sind. Petrus schenkt euch heute ein kostenloses Seminar in Sachen Hirte sein. Und er sagt uns dann auch kurz in 3 Punkten, wie das gehen kann, Hirte zu sein. Ich möchte euch das mit euch nur ganz kurz anschauen, weil ich die ersten 2, die überspringe ich fast schon. Der 3., darauf kommt es mir an. Ich finde es schön in diesem Text, da sieht man, wie schön das parallel aufgebaut ist. Das ist manchmal in Bibeltexten ja schön, wenn man die so schön lesen kann, einfach anhand von der Struktur schon erkennt, was da drin steckt. Und ihr seht es hier gleich auch, wenn es unterstrichen wird, diese 3 Schritte, die quasi gleich sind. Da heißt es immer nicht so, sondern so. Kannst du mal das nächste machen? Das geht los mit nicht gezwungen soll man Hirte sein, sondern freiwillig. Zum Hirte sein gehört es dazu, dass man das nicht aus irgendeinem Zwang macht oder aus einem Pflichtgefühl, sondern weil man es will, weil es eine freie Entscheidung ist, dass man den Anbefohlenen, denen, die einem Gott anbefohlen hat, führt, dass man die führt. Ich glaube, das macht einen riesigen Unterschied, wenn man das aus freien Stücken tut, wenn man das auch wirklich will, weil man dann anders führt, wenn man dann anders weidet und leitet. Wenn du nämlich Hirte bist und es auch willst, dann wirst du für andere einer sein, der sie inspiriert, dem es ein Anliegen ist, Glauben weiterzutragen. Und ich wünsche mir eigentlich, dass wir aus dem Gottesdienst heute rausgehen und das auch wollen. Ich schreibe euch das nicht vor, das kann ich gar nicht. Und nach dem Satz sowieso nicht. Ich glaube, es wäre gar nicht gut, wenn man rausgeht und denkt, man muss irgendwie als Christ jetzt Hirte sein. Und ich will es aber eigentlich gar nicht, weil dann kommt meistens ein Hirte dabei raus, der das mehr missmutig macht oder vielleicht träge weidet oder vielleicht sogar hartherzig anderen gegenüber Vorbild ist. Also freiwillig, das macht schon einen Unterschied. Wenn man es will, ist man ein guter Hirte. Das ist mal das eine. Und dann geht es in der nächsten Zeile weiter. Nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Beim Hirtesein geht es nicht darum, was du für einen Gewinn hast, was es dir bringt. Es wird heutzutage so oft gefragt, was bringt es mir denn, wenn ich irgendwas mache, wenn ich mich investiere, wenn ich eine Aufgabe übernehme. Aber für Hirten ist es eigentlich keine gute Motivation zu fragen, was bringt es mir selber, selbst wenn es dann so ist, dass einem es was bringt, wenn man anderen weitergibt von seiner Glaubenserfahrung. Ich glaube, das ist in vielen Fällen so. Und es tut einem selber unheimlich gut, aber das muss nicht die Motivation sein und soll auch nicht die Motivation sein, sondern vielmehr der Herzensgrund. Ein Herz haben für die Schafe als Hirte, ein Herz haben für die, die einem ins Leben gestellt sind, einen Blick haben für die, was bringt's denn denen und nicht mir? Dann bist anders Hirte. Dann weidest du denen zuliebe und nicht, dass du selber Gewinn hast. Also das sind so die ersten 2 Tipps in Sachen Hirte sein vom Petrus. Und jetzt kommt der 3. und mit dem möchte ich ein bisschen intensiver mit euch nachdenken, weil ich den spannendsten finde. Nicht als solche, die über die Gemeinde herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. Hirten herrschen nicht über andere. Glaubenserfahrung soll uns nicht über andere setzen, auch nicht überheblich machen, nicht uns meinen lassen, wir haben es jetzt verstanden, wir wissen jetzt, wie es geht und der andere soll es doch bitte auch lernen, am besten genauso, wie ich mein Glaube lebe. Nicht so Hirte zu sein, sondern als Vorbilder. Das ist mir heute das Wichtigste. Wie ist man denn Vorbild im Glauben? Wie kann ich denn Hirte sein, indem ich ein Vorbild für andere bin? Wie kann ich ein Älterer sein für die Jüngeren im Glauben, für die Neulinge? Wie kann ich meine Erfahrung, das, was ich mit Jesus erlebt habe, so einbringen, dass ich Vorbild bin? Ich habe dazu gleich ein paar Gedanken für euch, die ihr mitnehmt. Aber vorher möchte ich mit euch geschwind darüber nachdenken. Und vielleicht fällt euch ja auch was ein, wie man Hirte sein kann, wie man Vorbild ist im Glauben. Vielleicht habt ihr das schon erlebt. Vielleicht habt ihr Vorbilder im Glauben und könnt sagen, das macht den für mich zu einem Vorbild. Oder das schätze ich an dem und ihr oder ihr. Oder vielleicht sagt ihr auch, das braucht es meiner Meinung nach, um ein Vorbild zu sein. Wir legen das kurz mal, du würdest gerne mal was sagen. Ich weiß, dass solche interaktiven Momente in der Predigt ein bisschen anstrengend sind als Hörer, weil man eben nicht nur zuhören soll, aber es ist wichtig, dass wir auch mal ein bisschen miteinander sowas entwickeln. Hat jemand eine Idee, was könnte zum Vorbild sein, dazugehören oder gut sein?
Authentisch sein,
das heißt, so sein, wie man ist, sich nicht verstellen. Ja? Ein Hirte, der sich verstellt, der tut, als wäre was, was er eigentlich gar nicht ist, wahrscheinlich kein gutes Vorbild. Ja. Authentizität.
Wirkliches Interesse am anderen
zeigen. Genau, dieses Herz, gell, zeigen am anderen, nicht nur für sich selber, sondern vor allem zeigen, was, wie kann ich für den da sein, interessiert sein, vielleicht auch fragen, gell, was brauchst du, interessiert sein. Ja.
In Beziehung zu Jesus zu leben.
Aha, eine Beziehung zu haben zu Jesus, das gehört zum Vorbild auch dazu, dass es erkennbar ist, gell, die Beziehung, was Glaube ausmacht, sehr gut. Kein Test, ihr dürft einfach auch ein bisschen erzählen aus eurer Erfahrung oder was euch schon aufgefallen ist bei anderen.
Geduld haben.
Geduld. Ja, sorry, was hast du noch gesagt?
Mit Leidenden.
Mit Leidenden, ah ja. Geduld mitbringen mit Schwachen, mit Leidenden. Ja, manchmal ist man Vorbild, indem man einfach auch Zeit mitbringt, Geduld, nicht zu viel fordert vielleicht.
Richtung,
Vorgabe, ja, wie ein Hirte eben auch. Der weiß auch, wo es nachgeht und ja, einen Weg kenne, Richtung vorausgäbe, sehr gut. Ah, ich merke schon, das ist toll, das muss ich öfters machen, mit euch da gemeinsam Predigt vorbereite. Das Vorbild hat selber ein Vorbild, ganz genau. Es weiß Bescheid. Sehr gut, dass du bei der ersten Predigt im ersten Gottesdienst gut aufgepasst hast. Das kommt jetzt nämlich, einer meiner Punkte. Ich gebe euch noch 5 Punkte mit, weil ich glaube, manches in Sachen Vorbild kann man sich auch selber ausdenken und das habt ihr jetzt auch schon zusammentragen und das wisst ihr auch, was Vorbild sein vielleicht für euch heißen könnte. Ich möchte trotzdem noch was dazulegen, was euch vielleicht noch ein bisschen inspiriert, was euch, indem ihr selber Hirte sein könnt oder Vorbilder sein könnt im Glauben für andere, wertvoll werden könnt. Deshalb habe ich noch 5 Gedanken, die ich euch mitgeben möchte. Das erste ist, Vorbild sein heißt nicht unbedingt, dass man perfekt sein muss. Ein Hirte, der Vorbild ist, muss nicht das strahlende Glaubensvorbild sein, das keine Fehler mehr hat. Gerade mit unseren Fehlern und Schwächen und mit unseren Unsicherheiten sind wir Vorbilder. Um geistlich Hirte zu sein, braucht man einen Glauben, für den ein anderer bewundern. Vielleicht denkt man sich das manchmal, dass man da irgendwie einen besonderen Glauben braucht, den alle irgendwie toll finden oder Respekt einflößend ist oder so. Red dir das bitte nicht ein, dass du erst dann Vorbild bist, wenn du ein gewisses Level an Glaube erreicht hast oder so, einen gewissen Grad an Glauben hast. Dass du, ich glaube, dass ich vermute mal, dass viele denken, mein Glaube ist nicht gut genug, um Vorbild zu sein. Und das wäre so schade. Und das ist auch falsch. Das ist eigentlich eine Lüge, die man sich einredet, wenn man meint, mein Glaube ist zu schlecht, um Vorbild für andere zu sein. Das ist nicht so. Selbst wenn man jetzt hier sitzt und denkt, naja, ich gehöre eigentlich zu den Jüngeren, bin vielleicht noch gar nicht so lange dabei, oder wenn man von zu Hause zuguckt und sagt, naja, so richtig als Älterer im Glaube fühle ich mich gar nicht. Trotzdem, wenn du glaubst, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann hast du was, das dich zum Vorbild sein lässt. Ja, das ist genug. Dann kannst du Vorbild sein für andere, ohne perfekt sein zu müssen. Paten von Täuflingen, die wir einsetzen hier in den Gottesdiensten, die müssen keinen makellosen Glaubensnachweis vorlegen. Zum Glück nicht. Wäre schlimm, wenn es so wäre. Die dürfen mit dem, wo sie stehen, auch mit den Fragen, die sie haben, Pate sein. Mitarbeiter in der Gemeinde, wenn wir die in ein Amt stellen, müssen die auch nicht perfekt glauben können. Eltern müssen keine Heiligkeitshelden sein. Und Kirchengemeinderäte müssen keine geistlichen Maschinen sein. Erwartet das bitte nicht von denen. Und auch Pfarrer besitzen keine geistlichen Superheldenkräfte. Auch wenn man manchmal denkt, das wäre so, ja, könnte man erwarten. Das ist nicht so. Wir alle sind Vorbilder mit unseren Fragen, mit unseren geistlichen Baustellen, mit unseren Wunden auch, mit dem, was in unserer Geschichte vielleicht im Glauben auch schon schwer war, mit dem, wo wir Gott nicht begreifen. Mit all dem sind wir Vorbilder und das gehört zu uns dazu. Das macht uns erst zum Vorbild. Selbst Petrus war einer, der nicht fehlerfrei geglaubt hat und kein perfekter Jesus Nachfolger war, aber trotzdem Vorbild, gerade weil er so war. Vorbilder sind wir mit unseren Schwächen. Und du bist geistlich Hirte mit dem, was auch nicht perfekt ist in deinem Glauben, gerade darin machst du dich für andere auch erreichbar überhaupt erst. Sonst wäre ein Vorbild immer nur ein Ideal, das nie erreicht werden könnte. Und so sollen Vorbilder nicht sein. Hirten sind so nicht. Also das ist das Erste, nicht perfekt sein. Das zweite Vorbild ist man, in dem, jetzt was der Matze gesagt hat, gell, indem man selber ein Vorbild hat, indem man sich am Vorbild Jesus orientiert. So ist Petrus nämlich auch. Petrus ist ein Vorbild für andere, weil er selber weiß, wer für ihn das Vorbild ist, auch im Hirtesein. Petrus hat Jesus als Hirte erlebt. Es ist kein Zufall, dass im Johannesevangelium es erst darum geht, dass Jesus der Hirte ist und dann ausgeführt wird, was das alles heißt, wie er Hirte ist. Und erst nach der Auferstehung ruft er dann den Petrus in diesen Hirtendienst. Und ich bin sicher, dass wie Petrus dann Hirte war für andere, hat damit zu tun, wie er Jesus als Hirte erlebt hat. Weil er selber weiß, ich habe einen Hirten, dem ich folge. So ist es für uns auch. Wir sind Hirten und das heißt, wir haben auch einen Hirten, dem wir selber nachfolgen, den wir selber als Vorbild haben. Das macht uns zum Vorbild, dass wir auf den schauen und ja, wie wir auf den schauen, das wird gesehen und damit leiten wir andere, wie wir auf Jesus blicken, wie er uns Vorbild ist. Deshalb ist vielleicht gerade, wenn wir uns überlegen, wie wir gute Hirten sind, als Vorbild Hirten sind, vielleicht mal wert, sich über diese Frage ein bisschen Gedanken zu machen, wie schaue ich eigentlich auf mein Vorbild, auf Jesus, auf den Erzhirten, von dem in unserem Predigtext die Rede ist. Da schreibt ja Petrus sogar von dem, dass es den Erzhirten gibt, den obersten Hirten, Jesus, der quasi das Vorbild in Sachen Hirte ist für uns. Also selber einen Hirten haben, gehört zum Vorbild dazu. Dann das Dritte, Hirten sind sehr vorausschauend. Das ist schon bei den Hirten, die hier auf der Alp unterwegs sind, so, wenn die mit ihren Schafen unterwegs sind, die wissen immer schon, wo es hingeht. Und die wissen auch, was da kommt, vielleicht auch, was für Gefahren auf dem Weg da lauern. Hirten müssen vorausdenken, weiterblicken, weitersehen. Und so ist auch, dass wir als Vorbilder im Glauben einen Weitblick haben. Das macht uns zu Vorbildern. Der Petrus schreibt in unserem Predigtext, in diesem Vers der Hirtenkunde, ganz am Schluss, genau, ich blende es euch nochmal ein, dass ihr es nochmal seht, rechts unten, so werdet ihr, wenn der Erzhirte erscheinen wird, die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Das ist sein Weitblick, mit dem er Hirte ist. Es gibt diese Herrlichkeit, die wir empfangen. Darauf blickt er schon in seinem Hirtensein. Das hat er ganz bewusst damit reingeschrieben, dass wir auch das sehen, diesen Weitblick haben, die Herrlichkeit empfangen wir. Übrigens am Anfang, seht ihr im ersten Vers, kommt die ja auch schon vor, diese Herrlichkeit, von der die Rede ist, die dann offenbart wird, vollkommen offenbart wird, wenn der Erzhirte wiederkommt, von der wir aber jetzt schon Anteil haben. Wir dürfen jetzt schon darum wissen und jetzt schon darin leben, in der Herrlichkeit Gottes. Und das ist das, dieser Weitblick ist das, was uns zum Vorbild macht, auch in dieser Welt heutzutage, die so kurzsichtig ist. Man sieht heute meistens nur das, was gerade aktuell ist, was einen gerade beschäftigt, was in nächster Zeit die Herausforderungen sind. Und da sind wir als mit unserer Glaubenserfahrung wertvoll und Hirten und Vorbilder durch den Weitblick, dass wir einfach weitersehen. Vielleicht kennt ihr solche Leute, die diesen Weitblick auf beeindruckende Art und Weise leben. Ich finde, manchmal kann man Leute das anmerken, die diesen Glauben haben, diesen Ewigkeitsblick. Es beeindruckt mich manchmal, weil die in dem, was jetzt gerade schwierig und herausfordernd ist, oft gelassener sind. Man muss es nicht wegdiskutieren, aber man kann das anders nehmen. Und diesen Blick, den wünsche ich uns, der macht uns nämlich zu Vorbildern und zu Hirten, zu Leitern für die Menschen, die uns anbefohlen sind. Der Weitblick. Nummer 4 ist mein liebster Punkt, auf den freue ich mich am allermeisten schon, werdet ihr auch gleich merken, denn Vorbild ist man auch, indem man ein Typ ist. Das Wort, das in unserem Text steht, das wir mit Vorbild übersetzen, heißt im Griechischen eigentlich Typos, ein Typ sein. Und liebe Gemeinde, wir brauchen Typen. Christen sollen Typen sein. Diese Welt braucht Typen. Wir brauchen nicht unbedingt in unserer Zeit Christen, die möglichst angepasst sind und möglichst unauffällig ihr Christsein leben, ihren Glauben leben und die möglichst nicht auftauchen und sich nicht so groß unterscheiden von allen anderen, die zwar nett sind und irgendwie aber auch harmlos und kein Aufsehen machen, damit nicht erkennbar sind, was Glaube ausmacht, sondern wir brauchen Typen. Christen müssen Typen sein, das wünsche ich mir eigentlich. Auch mit Ecken und mit Kanten und mit Dingen, die man halt nur bei demjenigen sieht. Mit Eigenheiten und mit Eigenarten auch, die authentisch sind, so wie wir es gerade vorher auch schon gehört haben. Wenn man authentisch Glaube lebt, dann ist man ein Typ. Und das wünsche ich mir eigentlich, dass wir im Glauben unseren Charakter nicht unterdrücken, unseren Humor nicht unterdrücken, nicht irgendwie künstlich Glauben leben, sondern als Typ. Authentisch Gottes Wirken im Leben zeigen. Wenn man das Wort, ich habe mich da ein bisschen mit beschäftigt diese Woche, das Wort Typos kommt ursprünglich von dem Wort Abbild sein. Das kommt aus dem technischen Bereich, also dass etwas anderes geprägt hat. Und die zwei Teile, das ist ein Abbild davon. Zum Beispiel bei dem Siegelring ist das so. Der Ring bildet sich dann in dem Siegel ab und das ist ein Typos. Oder beim Prägestempel von Münzen war das so, dass man das Typos genannt hat. Das, was das andere prägt. Und genau darum geht es, wenn wir Vorbilder sind als Typen, dass wir Konturen haben, dass das deutlich sichtbar wird, weil dadurch prägt man dann alles andere. Ein Prägestempel, der nur glatt ist, prägt nicht viel, da kommt nicht viel dabei raus. Aber durch die Kanten, durch das Unebene, wo man typisch, da prägt man dann auch andere. Ich wünsche mir eigentlich, dass das zum Vorbild gehört. Und vielleicht kennt ihr auch solche Leute, wo ihr sagt, das ist als Christ ein echter Typ. Ja, das sind vielleicht oft Leute, wo vielleicht auch ein bisschen anstrengend sind. Oder wo man vielleicht auch manchmal ein bisschen schmunzelt oder sich auch mal fremdschämt im Glauben. Das gehört vielleicht manchmal auch dazu bei den Typen. Aber gerade das ist auch was, echte Qualität im Vorbild sein. Ich wünsche mir Typen. Deshalb sei prägend, indem du ein Typ bist im Glaube. Also ihr merkt vielleicht schon, das finde ich mordswichtig. Ja, wünsche ich mir eigentlich. Ist super, wenn wir Typen haben in der Gemeinde und nicht irgendwie alles so glatt gebügelt sind. Wir brauchen Typen. Das letzte noch, eine fünfte Sache, Vorbilder zeigen etwas und stehen dann anderen zur Seite, wenn sie selber Erfahrungen machen. Ich war gestern im Erste-Hilfe-Kurs bei uns hier in der Kirchengemeinde mit dabei. Da haben wir das, wie bei vielen Kursen ist es ja so, das ist mir wieder aufgefallen, da steht einer vorne, der erklärt was, der zeigt was und dann kommt immer dieser Satz bei jeder Übung, ich mache das jetzt einmal vor und dann seid ihr dran. Und dann stehe ich dabei und ich gebe auch Hilfestellung, wenn ihr es wollt. Ich bin auch für Fragen da, aber ihr müsst es selber machen. Ist immer so bei Kursen, gell? Und manchmal denkt man dann auch, oh je, will ich eigentlich gar nicht so richtig und muss das sein? Und ich habe es doch gehört und habe es verstanden, aber jetzt selber machen. Wahrscheinlich kennt ihr das, ja, dass es manchmal ein bisschen Überwindung kostet und dass es manchmal vielleicht auch geschwind als anstrengend empfunden wird, wenn der vorne sagt, du musst jetzt aber auch mal machen. Jeder muss ran. Ja, gestern hat jeder 3 Minuten lang beatmet und so weiter. Man muss selber ran. Ich glaube, zum Vorbild sein gehört es auch dazu, dass wir andere ermutigen und auch dazu führen, eigene Erfahrungen zu machen. Dass sie es nicht sich nur anhören, was wir zu sagen haben, sondern dass wir auch dazu auffordern, mach selber Erfahrungen im Glauben. Werd es selber. Motivieren, dass man selber im Glauben Schritte geht, auch wenn es in eine andere Richtung geht, wie bei einem selber. So ist man Vorbild. Beim Petrus kann man es ja schön sehen. Der ist selber zum Vorbild geworden, indem er uns jetzt auch wieder sagt, seid selber Hirten. Macht Erfahrungen, wie ihr Hirten seid. Jesus hat es genauso gemacht. Er hat dem Petrus weitergegeben, sei selber Hirte. Auch wenn es vielleicht für dich anstrengend ist und wie eine Umschulung klingt und wenn als Fischer das vielleicht eine Herausforderung ist, dich zum Hirten rufen zu lassen, mach selber. Vielleicht müssen wir uns manchmal ein bisschen mehr trauen als Christen, gerade auch mit unseren Glaubenserfahrungen, andere dazu zu führen, dass sie selber das auch machen wollen. Motivierst du andere mit deinem Glauben? Führst du andere zu ihren Erfahrungen mit Gott und lässt sie dann machen? Begleitest sie dabei? Dann bist du ein Hirte als Vorbild. Und dazu gehört dann manchmal auch, dass man einen Schritt zurücktritt, dann beobachtet und beisteht und andere laufen lässt. Und so mache ich es jetzt auch. Ich trete jetzt auch einen Schritt zurück von meiner erhabenen Position hier und hoffe, dass du das ausprobierst, Hirte zu sein und dass du es mitnimmst von diesem Text heute Morgen, vielleicht als kleine Herausforderung, dich umschulen zu lassen in dieses geistliche Amt, Hirte zu sein, Pastor zu sein. Ein Priester, wir als Gläubige sind wir alle Priester, du auch. Für Jüngere im Glauben ein Älterer zu sein, für die Menschen, die Gott dir anbefohlen hat, ein Hirte zu sein, der weidet und führt und versorgt. Freiwillig, mit Herz und als Vorbild. Amen.